ARD.
Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 7. Juni, und wir zeichnen diese Folge um 12 Uhr auf.
Wir sind Carsten Schmiester in Hamburg und Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin.
Russlands Präsident Putin, der trimme sein Volk, und zwar das ganze Volk, auf Krieg und bringe es in Stellung gegen den Westen. Daher müsse Deutschland so schnell wie möglich verteidigungsfähig werden. So hat es Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP gesagt, die Vorsitzende des Bundestagsverteidigungsausschusses, und zwar vor ein paar Tagen schon in einem Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Sie fordert nun, dass Hunderttausende Reservisten in Deutschland aktiviert werden. Der Reservistenverband mit seinem Vorsitzenden Patrick Sensburg applaudiert und sieht sich bestätigt. Strack-Zimmermann nehme eine Anregung des Verbandes auf. Und das Ganze klingt ja auch logisch. Wir haben zu wenig aktive Soldaten auf der einen Seite, auf der anderen aber jede Menge Reservistinnen und Reservisten. Nur um die hat sich halt ganz lange kaum jemand so richtig gekümmert. Und Sensburg geht jetzt rum, gibt Interviews wie dieses hier mit der Deutschen Welle Ende vergangenen Jahres und erklärt erst einmal, was und wer und wie viel eigentlich Reserve ist.
Vom Status her haben wir in Deutschland 10 Millionen, 9 Millionen sind aber über 65 und kommen aus der alten Wehrpflicht. Von daher, das sind über 65-jährige Kameradinnen und Kameraden, die sicherlich gerade im Bereich vorpolitischer Raum, Diskussionen, Meinung, auch mitgestalten, eine Rolle spielen. Ein Tag gedient in der Bundeswehr und nicht unehrenhaft entlassen, dann hat man den Status Reservist ein Leben lang. Okay. 1 Million sind unter 65. Also das sind die, die auch noch herangezogen werden könnten. Knapp über 230.000 von dieser 1 Million haben auch eine Bereitschaftserklärung abgegeben, dass sie vielleicht wieder dienen wollen. Das ist ein hohes Potenzial, 230.000, die wir kriegen könnten. Und 33.000 ungefähr üben regelmäßig. Das sind die, die die Lücken schließen, die die aktive Truppe sonst nicht schließen könnte.
Diese Reserve stand eben sehr lange, ja, richtig lange im Schatten der Friedensdividende. Aber Sensburg sagt, dass dieses sich geändert hat, und zwar nicht erst seit Putins Krieg.
Es war schon die Corona-Krise, wo wirklich Reservistinnen und Reservisten ganz stark mit angepackt haben. Ich habe damals gesagt, die Reserve steht Gewehr bei Fuß, weil man eben so viel Reservistinnen und Reservisten brauchte in den Impfzentren, in der Nachverfolgung der Infektionsketten, dass es ohne Reserve gar nicht gegangen wäre. Und sie waren sofort da. Sie haben sich freiwillig gemeldet, haben gesagt, ich habe Möglichkeiten oder ich habe einen Lkw-Führerschein, ich kann Impfstoff transportieren. Ein hohes Engagement. Dann die Hochwasser in Deutschland. Wir haben Reserve in der Fläche gesehen, was Reservistinnen und Reservisten leisten können. Und sie spielen auch im Rahmen der Zeitenwende eine große Rolle, wenn es auf die Refokussierung auf Landes- und Bündnisverteidigung geht. Ohne Reserve kann ich das Land nicht verteidigen.
Fragt sich nur, ob das mit der Landesverteidigung mit der Reserve geht, zumindest so, wie sie zurzeit dasteht. Das vorweg. Ich würde mal sagen, eher nicht. Das Ganze ist unser Themenschwerpunkt in diesem Podcast. Julia Weigelt hat sich mit dem Thema intensiv befasst. Aber erst einmal ist Anna jetzt dran mit allem, was über den Krieg gegen die Ukraine wichtig ist und im Zusammenhang kommt.
Du hörst es, Carsten, ist klar zu erkennen, ein schottischer Dudelsackspieler bei den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des D-Day, der Landung der westlichen Alliierten an den Stränden der Normandie. Und diese Feierlichkeiten hatten mittelbar mit der Ukraine zu tun, denn es war nicht nur ein Blick zurück auf die mehr als 150.000 Soldaten der Alliierten, die sich vor 80 Jahren gegen die deutsche Wehrmacht an Land gekämpft haben. Es war auch ein Blick auf das Heute, auf den größten Landkrieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, eben den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und genau deshalb war Russlands Wladimir Putin ausdrücklich nicht eingeladen, obwohl sein Land ja zu den Alliierten von damals gehört. Dafür eingeladen war aber der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, wie immer nicht im Anzug, sondern er kam in tarnfarbener Hose und dunklem Pulli. Und als die rund 25 Staats- und Regierungschefs aus aller Welt da am Omaha Beach angekommen waren, da ist dann der Gast aus der Ukraine mit dem größten Applaus empfangen worden. Und es war auch wirklich rührend zu sehen, wie die Veteranen auf den ukrainischen Präsidenten reagierten. informiert haben. Diese Männer, die sind so zwischen 98 und 107 Jahre alt. Und sie sind ja damit auch doppelt so alt wie Selenskyj. Und wir hören mal rein in ein Treffen von Selenskyj mit einem amerikanischen Veteran im Rollstuhl. Und dieser alte Mann hat dem ukrainischen Präsident die Hände geschüttelt und wollte dann auch noch die Hand küssen. Und dann ist Selenskyj zurückgeschreckt und hat sich zu ihm runtergebeugt. Und wir hören jetzt mal, wie der Veteran sagt, Sie sind der Retter der Menschheit. Und Selenskyj antwortet, nein, 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 Sie haben Europa gerettet.
Oh, you're the savior of the people.
Wir hören auch ganz deutlich den Applaus des Publikums. Es konnte das Ganze auf großem Bildschirm verfolgen und darauf war dann auch zu sehen, wie sich die beiden Männer fest umarmen. Und dann sagt der amerikanische Veteran zu Selenskyj noch, ich bete für Sie.
I pray for you.
Dieses Treffen mit den alten Veteranen, Anna, das war ja das eine. Aber Selenskyj wird ja ganz bestimmt auch sehr aufmerksam zugehört haben, was die Staats- und Regierungschefs sonst zu sagen hatten, oder?
Ja, es waren vor allem zwei Präsidenten, die gesprochen haben. Einmal der Gastgeber, Frankreichs Präsident Macron, und Joe Biden aus den USA. Und sie sind auch beide auf die besondere Situation dieses D-Day-Jubiläums eingegangen. Denn zum ersten Mal hat ein rundes Jubiläum an diesen Stränden der Normandie stattgefunden, während es in Europa wieder Krieg gibt. Und beide Präsidenten haben auch die Verbindung gezogen zwischen der Befreiung Westeuropas durch die Alliierten vor 80 Jahren und der Lage heute. In beiden Schlachten gehe es um den Kampf für Demokratie und gegen einen Diktator, der französische Präsident Emmanuel Macron.
Angesichts der Rückkehr des Krieges auf unseren Kontinent, angesichts der Infragestellung all dessen, wofür sich diese Menschen seinerzeit geschlagen haben, wofür sie gekämpft haben, angesichts des Geschichtsrevisionismus erweisen wir uns als würdig dessen, was hier in der Normandie passiert ist. Ihre Gegenwart, Herr Präsident der Ukraine, sagt wirklich alles, was man dazu wissen muss.
Der amerikanische Präsident Joe Biden warnte in seiner Rede dann wortwörtlich, wir leben in einer Zeit, in der die Demokratie weltweit mehr gefährdet ist denn je seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Die USA, die NATO und eine Koalition aus mehr als 50 Ländern stünden an der Seite der Ukraine, versicherte Joe Biden an die Adresse des ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Und dann sagte Biden noch, der Westen werde nicht weglaufen.
We will not walk away.
Because if we do, denn wenn wir das tun, wird die Ukraine unterjocht. Und das wird noch nicht das Ende sein. Die Nachbarn der Ukraine werden dann bedroht. Ganz Europa wird bedroht. Und vertun sie sich nicht. Die Autokraten der Welt beobachten ganz genau, was in der Ukraine passiert, um zu schauen, ob wir diese illegale Aggression ohne Widerstand durchgehen lassen. Das können wir nicht zulassen. Vor Tyrannen zu kapitulieren und sich Diktatoren zu unterwerfen, ist einfach undenkbar.
Erwartbar also viel Rückenwind für die Ukraine, für Selenskyj, Anna. Der ukrainische Präsident hat dann am Freitag ja vor der französischen Nationalversammlung gesprochen. Was war da seine Botschaft?
Das ging in die Richtung, wie auch schon bei den Feierlichkeiten zum D-Day. Für Selenskyj war es jetzt das zweite Mal, dass er vor der Nationalversammlung in Paris gesprochen hat. Das erste Mal war kurz nach dem russischen Überfall auf sein Land im Februar 2022. Da war er allerdings per Video zugeschaltet. Und daran hat auch der ukrainische Präsident bei seiner Rede erinnert. Und dieses Mal ist er also persönlich vor den französischen Abgeordneten erschienen. Und Selenskyj hat an die 80-Jahr-Feier des D-Day erinnert und an die Leistung der alliierten Soldaten. Ohne D-Day, so sagte Selenskyj, würde es Europa nicht geben.
Diese Schlacht hat auch heute die gleiche existenzielle Bedeutung für Europa, wie die Schlachten von gestern. Diese Schlacht ist ein Scheideweg. Heute haben wir die Chance, Geschichte zu schreiben oder zum Opfer der Geschichte zu fallen, wie er, unser Feind, dies sich erhofft.
Und klar, wer der Feind ist, Wladimir Putin. Und am nächsten Dienstag wird übrigens Volodymyr Zelensky hier in Berlin eine Rede halten im Bundestag. Das haben jetzt inzwischen verschiedene Medien berichtet. Also eine Sondersitzung des Bundestags am nächsten Dienstag.
Am Donnerstagabend, also dieser Woche, hat Macron, der französische Präsident, dann ein großes Fernsehinterview gegeben. Und daran hat er konkrete Hilfen für die Ukraine angekündigt. Welche denn?
Ja, also Macron hat angekündigt, dass er der Ukraine Kampfjets überlassen will. Und zwar Kampfjets vom Typ Mirage 2000. Frankreich will auch die Ausbildung der ukrainischen Piloten übernehmen. Das ist ja ganz wichtig. Ist aber noch unklar, wie viele Mirage-Maschinen es sein sollen. In dem Punkt ist Macron nicht konkreter geworden. Und nur mal zur Einordnung. Frankreich besitzt etwas weniger als 200 dieser Mirage-Kampfflugzeuge. Und es ist geplant, dass die bis 2029 mit moderneren Jets ersetzt werden. Es gibt auch noch andere Länder mit Mirage-Kampfjets, zum Beispiel das Emirat Katar, das offenbar seine Flugzeuge verkaufen möchte. Und Macron hat auch von einer internationalen Allianz gesprochen mit Blick auf die Mirage-Flugzeuge für die Ukraine. Jetzt ist die Frage, wie sinnvoll französische Kampfjets in der Ukraine sein können. Das wird jetzt diskutiert und in der Zeitung Le Monde wird ein französischer Sicherheitsexperte mit den Worten zitiert, die Mirage sei für die Luftverteidigung konzipiert worden. Sie eigne sich jetzt nicht wirklich für gezielte Schläge auf russische Ziele. Aber bis jetzt diese französischen Kampfjets überhaupt mal in der Ukraine eingesetzt werden können, da ist es wirklich noch ein langer Weg. Auch wenn Macron in dem Interview jetzt gesagt hat, bis Ende des Jahres könnte das klappen. Wir sehen das ja derzeit bei den amerikanischen Kampfflugzeugen vom Typ F-16, wie mühsam und wie langwierig es ist, ukrainische Piloten dafür auszubilden. Nur zur Erinnerung, die Ausbildung der ukrainischen Piloten, die hat schon im vergangenen Herbst begonnen. Und seitdem pauken die ukrainischen Piloten Englisch und sie werden in Rumänien, in Dänemark und den USA geschult, wie man die F-16 fliegt. Und es gibt auch immer wieder Engpässe bei der Ausbildung. Und soweit wir wissen, sind die F-16 bislang in der Ukraine auch immer noch nicht im Einsatz. Und ich denke mir, für die französischen Mirage müssten die Piloten dann ja ganz neu anfangen. Und zu dem Englischen müssten sie dann wahrscheinlich auch noch Französisch lernen. Und über die Mirage-Kampfjets hinaus hat Macron noch eine weitere Zusage gemacht. Und zwar hat er gesagt, er will eine Brigade ukrainische Soldaten ausbilden. Eine Brigade, 4.500 Soldaten. Und zwar ist er im Wagen geblieben, ob er die jetzt in der Ukraine ausbilden will oder außerhalb. Darüber gibt es ja derzeit eine Debatte. Vor einigen Monaten hat Macron ja gesagt, er schließe sozusagen seine Soldaten, internationale Soldaten in der Ukraine nicht aus. Und es gibt ja diese Debatte auch in der NATO, einzelner NATO-Staaten in der Ukraine Soldaten auszubilden.
Dann lass uns jetzt doch mal nicht vage sein, sondern konkret in die Ukraine gucken. Anna, wie ist da im Moment die militärische Lage?
In Kharkiv, in der zweitgrößten Stadt im Osten der Ukraine, macht sich jetzt offenbar langsam bemerkbar, dass die Ukraine seit einer Woche einige westliche Waffensysteme gegen militärische Ziele auf russischem Boden einsetzen darf. Und unsere Kiew-Korrespondentin Andrea Bär berichtet, dass die russischen Angriffe auf die grenznahen Städte Sumy und Kharkiv zwar insgesamt weitergehen, aber dass nun seit 2 Tagen wenigstens keine S-300-Raketen mehr auf Kharkiv abgeschossen worden sind. Und S-300 sind eigentlich russische Flugabwehrraketen, die die Russen für Angriffe aber gegen Zivilisten in der Ukraine einsetzen, die sie also, wenn man so will, etwas zweckentfremdet haben. Und das Problem bei den S-300 ist, die haben eine so kurze Flugzeit, dass sich die Menschen, die Ukrainer, da kaum vor in Schutz bringen können. Immerhin, es scheint, die Menschen in Kharkiv können jetzt etwas ruhiger schlafen, wie zum Beispiel Anna Paratschuk aus dem Nordosten der Stadt an der Grenze zu Russland.
2 Tage lang habe ich schon keine Explosionen mehr gehört, keine Raketen. Seit 2 Tagen ist es ruhig und wir haben uns ausgeschlafen.
Aber wir haben ja auch in der vergangenen Folge schon darüber berichtet, die USA erlauben der Ukraine nur den Einsatz der Raketenwerfer HIMARS mit einer Reichweite von etwa 80 Kilometern. Die USA erlauben explizit nicht den Einsatz der weitreichenderen Raketen vom Typ ATACMS. Das sind, wären dann so 300 Kilometer Reichweite. Und das bedeutet, alle Ziele weiter im russischen Inland liegen für die ukrainischen Streitkräfte eben außer Reichweite. Ölraffinerien, Kommandozentralen, Militärbasen, Flughäfen. Und unsere Kiew-Korrespondentin Andrea Bär hat darüber mit einem ukrainischen Kommandeur gesprochen, und zwar einem Kommandeur aus der Region Kharkiv. Er heißt Anton und sie hat mit ihm ein Telefoninterview geführt. Und in diesem Gespräch zeigt sich Anton zufrieden, dass er und seine Kameraden überhaupt westliche Waffen auf russische Ziele einsetzen können.
All dies trägt bereits erste Früchte. Mehrere Flugabwehrraketen sind bereits zerstört worden, auch mehrere Lagerhäuser und Standorte der russischen Armee. Und so ist auch die russische Offensive etwas weniger intensiv, denn sie sind nun gezwungen, ihre Ressourcen ein wenig zu verteilen. Aber wir haben immer noch Beschränkungen für Angriffe auf die russische Transportinfrastruktur. Sie haben das nicht. Mit dem, was wir haben, können wir keine Flugplätze in Russland angreifen. Es besteht also ein gravierendes Ungleichgewicht, auf die Handlungen der Russen entsprechend zu antworten.
Also wir können davon ausgehen, dass diese Begrenzung der aus dem Westen gelieferten Waffen ein Thema bleiben wird. Dafür werden letztendlich auch die Republikaner in den USA sorgen, in Washington. Denn dort ist der Mehrheitsführer der Republikaner Mike Johnson von einer Journalistin gefragt worden, und nämlich genau zu dieser Begrenzung. Und er hat gesagt, er glaube nicht, dass die USA den Krieg in der Ukraine mikromanagen sollten.
I don't believe that we should be micro managing the war effort in Ukraine. I think we need to give them the weapons that are necessary to defend themselves and push back the Russians. And so I oppose the president on that. I've continued to say it, and I will again. We'll have conversations with the White House about it.
Wörtlich sagt Mike Johnson, wir müssen ihnen, also den Ukrainern, die Waffen geben, die nötig sind, damit sie sich verteidigen können und die Russen zurückdrängen können. Und er, so Mike Johnson, stimme an der Stelle nicht mit dem Präsidenten überein und werde das auch weiterhin sagen. Und dann so wörtlich, wir werden darüber noch mit dem Weißen Haus sprechen.
Noch ein Blick nach Russland. Anna, ein Blick zu Wladimir Putin, dem Präsidenten. Der hat am Mittwochabend in St. Petersburg mit internationalen Journalisten gesprochen. Was hat er da gesagt?
Ja, das war insofern bemerkenswert, als dass Putin jetzt zum ersten Mal seit der russischen Vollinvasion vor mehr als 2 Jahren mit internationalen Journalisten gesprochen hat und sich mit ihnen getroffen hat. Aus Deutschland war die dpa dabei, die Deutsche Presseagentur. Und dieses Gespräch hat mehr als 3 Stunden gedauert. Und in diesem Gespräch hat Putin vor allen Dingen wieder gedroht. Einmal konkret uns, also Deutschland. Und zwar hat er vor einer möglichen Lieferung von deutschen Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine gewarnt. Wörtlich sagt er, wenn nun gesagt wird, dass in der Ukraine auch noch irgendwelche Raketen auftauchen, die Angriffe auf Objekte auf russischem Gebiet durchführen können, dann zerstört das natürlich die russisch-deutschen Beziehungen. Und schon die Lieferung deutscher Panzer im vergangenen Jahr sei für viele in Russland ein Schock gewesen, so der Machthaber in Moskau. Und insgesamt hat Putin allen westlichen Ländern gedroht, die die Ukraine mit Waffen beliefert haben. Und zwar hat er gedroht mit einer, Zitat, asymmetrischen Antwort. Immer dann natürlich für den Fall, dass russische Staatsgebiet von der Ukraine aus mit westlichen Waffen angegriffen wird. Und Putin fragte dann wörtlich die Journalisten, warum wir dann nicht das Recht haben sollten, solche Waffen in Weltregionen aufzustellen, wo Angriffe auf sensible Objekte derjenigen Länder ausgeführt werden, die das in Bezug auf Russland tun. Es klingt alles ein bisschen kompliziert, ist aber nichts anderes, als dass Putin sagt, er würde dann Waffen an Drittländer geben, die dann wiederum sich überlegen könnten, die NATO anzugreifen. Putin hat dann noch hinzugefügt, das heißt, dass die Antwort asymmetrisch sein kann. Wir denken darüber nach. Es bleibt allerdings die Frage, die ich mir stelle, welches Land auf der Welt soll überhaupt bereit sein, mit russischen Waffen Mitgliedstaaten der NATO anzugreifen? Und es ist auch interessant, dass Putin nun mit dieser asymmetrischen Antwort droht, eben über ein anderes Land die NATO-Staaten angreifen zu lassen oder einen NATO-Staat angreifen zu lassen und nicht, dass es Russland direkt machen könnte. Und das hat er in dem Journalistengespräch sogar als absolut absurd zurückgewiesen und hat dabei sogar vor Empörung auf den Tisch gehauen. Und jetzt kommt starke Sprache von Wladimir Putin. Er hat dann gesagt, das ist Unsinn, verstehen Sie? Bullshit. Und damit hat er jede imperiale Bestrebung Moskaus weit von sich gewiesen. Dazu muss man allerdings sagen, auch vor seinem Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 hatte Putin zuvor jegliche Angriffspläne eben auf die Ukraine immer wieder abgestritten.
Danke, Anna, für diese große Lagezusammenfassung. Bleibt irgendwie ja hängen, dass die Gefährdungssituation vermutlich noch eine ganze Zeit hoch bleiben wird. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Schwerpunkt bei Streitkräfte und Strategien, die Kriegstüchtigkeit, die Verteidigungstüchtigkeit unseres Landes, wie man es auch ausdrückt. Es geht eben auch um die Reserve der Bundeswehr. Die aktiven Soldaten allein werden das nicht wuppen. Meine Kollegin Julia Weigelt hat sich mit dem Thema beschäftigt, denn diese veränderte Bedrohungslage, die macht eben klar, dass mittlerweile politisch Verantwortliche, aber auch Reservistinnen und Reservisten der Bundeswehr ihre eigene Lagebeurteilung ein bisschen umgekrempelt haben. Für die Reservisten gilt, sie sollen eben im Notfall zusammen mit der aktiven Truppe Deutschland verteidigen, Julia.
Ja, das stimmt. Und vorher wurden ja Ex-Soldatinnen und Soldaten, die sich zum Beispiel im Reservistenverband engagiert haben oder die auch gelegentlich an Reserveübungen teilgenommen haben, die wurden von der militärischen und politischen Führung jetzt nicht so beachtet, wie das jetzt der Fall ist. Und es gibt auch kaum wissenschaftliche Analysen dazu. Aber jetzt ist die Reserve schon ziemlich in den Fokus gerückt, eben mit all ihren Aufgaben.
Auch in den Fokus der Öffentlichkeit übrigens. Da sind wir ganz schnell wieder bei dir. Du bist ja auch Journalistin und als solche warst du dabei bei einer großen Übung. Und eigentlich auch, so war es ja wohl gedacht, bei einer Vorführung der Reserve in Rostock. Da wurden im Hafen von Rostock deutsche Panzer auf eine litauische Fähre verladen.
Ja, also lass mich mal so sagen, ich war zumindest fest entschlossen, dabei zu sein. Ich bin da an diesem Morgen um 8 Uhr mit der S-Bahn fleißig zur Rostocker Messe gefahren. Da sollte nämlich erstmal das Tagungsprogramm vorgestellt werden. Und von dort sollten wir halt mit Bussen in den Hafen dann gebracht werden. Also die Journalistinnen, Journalisten und eben wichtige Leute aus Bundeswehr und Politik, die da auch geladen waren. Das Problem war halt nur, die Messe war komplett eingezäunt mit solchen mobilen Zäunen. Und Teil der Übung war eben auch, dass Polizistinnen und Polizisten diese Zäune bewacht haben. Und ich bin dann halt immer weiter an diesem Zaun entlang gelaufen, bis ich dann an einem dieser verriegelten Eingänge eine Kollegin getroffen habe. Die war nämlich gerade über den Zaun geklettert, weil sie nicht anders reingekommen ist.
Aber eigentlich sollte die Polizei doch auf diese Zäune aufpassen als Teil der Übung.
Ja, da kann man schon mal sagen, das hat nicht so gut geklappt. Der zuständige Polizist, der kam dann auch angerannt und war ziemlich sauer deswegen. So sauer, dass er mir dann auch nicht mehr sagen wollte, wo denn jetzt wirklich der Eingang sei. Ich bin dann also weiter am Zaun quasi entlang gerannt fast schon, um diese Abfahrt nicht zu verpassen von diesen Bussen in den Hafen. Inzwischen war dann auch noch eine Kollegin vom Nachrichtenmagazin Spiegel bei mir und eine Mitarbeiterin des privaten Sicherheitsdienstes, der da in der Messe engagiert war, die auch nicht zu ihrem Arbeitsplatz kam. Und es gab einfach keine Möglichkeit, zu Fuß zu diesem Eingang zu kommen, durch den eben die Autos eingelassen wurden. Ich habe dann bei einer Telefonnummer der Bundeswehr angerufen, von diesem Einladungsschreiben zu der Übung. Da ging keiner ran. Wir sind also zurückgerannt. Es war ziemlich warm an dem Morgen und ich habe dann zufällig die Nummer von dieser Kollegin gehabt, die über den Zaun geklettert war. habe die dann angerufen und die hat ihr Telefon dann halt einer Bundeswehr-Pressesprecherin gegeben, die uns dann den Zaun aufgeschraubt hat.
Die Pressesprecherin schraubt euch den Zaun auf?
Ja, zusammen mit Unterstützung von Soldaten, die dann auch drin waren.
Also das klingt ja schon mal so, dass der Start ein bisschen hoppelig war. Vielleicht, das ist ordentlich was schiefgegangen, bevor die Übung ja überhaupt losgegangen ist. Und dann hat die Bundeswehr auch noch spätestens gemerkt, dass sie einen Zugang für die Gäste von der S-Bahn schaffen muss?
Also man könnte meinen, sie haben es dann gemerkt. Das war aber nicht so, weil ich habe dann so ein paar verschwitzte Kollegen gefragt, die nach mir gekommen sind. Sag mal, wie seid ihr eigentlich reingekommen? Die haben gesagt, sie mussten auch über den Zaun klettern. Und die Kollegin, die ich da am Anfang getroffen habe, die steckte am Ende der Übung wieder im Messegelände fest, weil dann von den anwesenden Soldaten auch keiner mehr den Zaun aufmachen wollte. Da musste sie wieder drüber klettern, um rauszukommen.
Okay, wie interpretierst du das jetzt? Lernresistenz auf Seiten der Bundeswehr, Unfähigkeit der Polizei, große Panne, kleine Panne oder einfach nur lächerlich?
Also, was ich schwierig finde an der Sache, klar, das ist jetzt blöd für die Journalistinnen und Journalisten, die da nicht reingekommen sind, kann man sagen, ein bisschen persönliches Pech, Fehler passieren uns allen, mir auch jeden Tag. Was ich ein bisschen schwierig finde oder vielleicht auch bedenklich, ist der Punkt, aus diesen Fehlern nicht zu lernen. Weil da geht es ja, wenn wir über Resilienz sprechen, da geht es ja drum, ne? Dass man merkt, man ist irgendwo angegriffen worden, man hat einen Fehler gemacht, hat irgendwas nicht bedacht. Und wie kann man das dann wieder abstellen? Und wenn ich dann sehe, dass das über den ganzen Tag über nicht abgestellt worden ist, so ein Detail, da fragt man sich natürlich schon, wie resilienz, wie lernfähig ist die Bundeswehr da?
Also da geht es darum, dass die jetzt erst nochmal lernen muss, aus Fehlern zu lernen. Da wissen wir ja auch, vor was für einem dicken Brett wir da eigentlich stehen. Spiegelte sich das so ein bisschen auch in dem wider, was du da denn erlebt hast, der eigentliche Zweck der Übung?
Ja, also dickes Brett. Diese Bundeswehrübung, die war Teil der bundesweiten Übung National Guardian. Die hat noch in 8 weiteren deutschen Orten stattgefunden und war wiederum Teil der NATO-Großübung Steadfast Defender. Und dafür war eine Kompanie des Panzerbataillons 104 aus Pfreimd in Bayern eben auf dem Weg nach Litauen. Und die Soldatinnen und Soldaten, die haben den Flieger genommen und die Panzer sind eben per Zug nach Rostock gekommen. Deutschland ist ja so eine logistische Drehscheibe. Und die Panzer wurden dann eben auf diese litauische Fähre verladen. Hören wir mal rein, wie sich das angehört hat. Und das war eben schon ziemlich krass zu sehen.
Ich kann mich erinnern, wie das so ist, wenn dicke Panzer an einem vorbeifahren. Da wird denn ja plötzlich diese Zeitenwende greifbar, hörbar, fast spürbar, ne? Wenn diese dicken Motoren da plötzlich direkt neben einem losbollern.
Das spürt man auf jeden Fall. Und ich habe mich da mal dran erinnert, vor ein paar Jahren hat mir mal ein Bundeswehrgeneral gesagt, er hätte vor dem Mauerfall gedacht, wenn der mal irgendwann als Soldat aus Litauen zurückkommt, dann höchstens als Kriegsgefangener. Und jetzt arbeiten eben Deutschland und Litauen so zusammen. Das hat mich schon auch ganz schön bewegt. Und kommen wir nochmal zur Übung zurück. In Rostock, da waren beteiligt 260 Reservistinnen und Reservisten. Und die haben vorher eben 2 Wochen geübt und dann zum Schluss eben ihre Fähigkeiten sozusagen der Öffentlichkeit vorgeführt.
Bevor wir uns das jetzt mal ein bisschen genauer anschauen im Detail, Julia, vielleicht nochmal so eine kurze Zusammenfassung. Welche Aufgaben haben Reservisten eigentlich und wofür gibt es die überhaupt?
Also es gibt 3 Kategorien. Die erste ist die territoriale Reserve. Die ist organisiert in Landeskommandos und in Bezirks- und Kreisverbindungskommandos. Da geht es unter anderem um die Koordination auch mit zivilen Krisenstäben. Einerseits was Amtshilfe angeht in Notlagen, wie jetzt zum Beispiel bei Hochwasser haben wir jetzt gerade wieder gesehen. Andererseits geht es da auch um den Schutz verteidigungswichtiger Infrastruktur im Spannungsfall. Also was kann das sein? Sowas wie Flughäfen, Munitionslager, aber da würden zum Beispiel auch Häfen dazugehören. Und in Rostock haben diese Reservisten eben zusammen mit der Polizei geübt. Da sind auch Hubschrauber über uns geflogen. Außerdem sind Schnellboote von der Wasserseite ausgekommen. Und dann haben die Übteilnehmenden auch noch so Drohnen eben entdeckt.
Polizei Rostock, Polizeiobermeister Kuhlmein. Was kann ich für Sie tun?
Hier Major Müller, Kompaniechef Heimatschutzkompanie im Seehafen Rostock. Eine Drohne wurde über den militärischen Sicherheitsbereich erkannt und zur Landung gezwungen. Der Kampfmittelspürhund hat keine Gefahr oder Explosivstoffe erkannt. Die Drohne wurde durch uns gesichert. Wir bitten um Übernahme und Einleitung der notwendigen Maßnahmen.
Verstanden. Wir entsenden eine Streife. Die Kollegen werden mit Ihnen Verbindung aufnehmen.
Was war das denn, Julia?
Tja, also die Funksprüche, die wir da gehört haben, das hat die Bundeswehr vorher aufgezeichnet und dann vom Band abgespielt. Das ist wohl häufiger der Fall. Jetzt müssen wir aber noch mal gucken, wenn das Ziel dieser Übung ist, zum einen Abschreckung gegen Russland und zum anderen eben Vertrauen erwecken bei der Bevölkerung. Also zeigen, wir können es, dass die zivil-militärische Zusammenarbeit hier klappt. Ob die klappt, ich kann es nicht beurteilen, weil ich sehe nur, dass die Vorgesetzten eben nicht ausreichend Vertrauen in ihre eigenen Leute haben, dass sie es können. Sonst hätten sie ja diese Funksprüche nicht aufgezeichnet. Ich habe doch noch mal kurz gesprochen mit einem der übenden Reservisten. Das ist Philipp, 30. Sein Nachname soll nicht genannt werden. Und er hat erst eine Ausbildung und ein Studium gemacht und dann 2019 bei einem damals neuen Programm mitgemacht, und zwar die Ausbildung Ungedienter, so nennen die das. Und da können Menschen, die noch nie bei der Bundeswehr waren, mit so Art Wochenendkursen so eine Art Grundausbildung machen und danach dann eben an Reserveübungen teilnehmen. Und für Philipp war das genau das Richtige, sagt er.
Das hat es dann nochmal einfacher gemacht, weil ich darüber nicht mehr mich selber in dem Zwang gesehen hatte, entweder Bundeswehr oder zivil, sondern jetzt kann ich beides machen und da fühle ich mich am allerwohlsten mit.
Also das ist jetzt die erste Kategorie Reservisten, sagen wir mal, zu denen auch Philipp gehört, also die territoriale Reserve. Was sind denn die beiden anderen Kategorien?
Es gibt zweitens noch die Truppenreserve. Wer da drin ist, der kann erstens so eine Art Urlaubsvertretung für aktive Soldatinnen und Soldaten machen oder kann die auch vertreten, wenn die im Auslandseinsatz sind. Diese Menschen können zweitens auch Langzeitreservistin und Reservist sein, das heißt über Monate an einem Projekt arbeiten. Oder drittens auch Dienstposten haben in sogenannten nicht aktiven Truppenteilen. Und die werden im Ernstfall aktiviert, um die Truppe zu unterstützen und zu entlasten, also auch tote und verwundete Soldatinnen und Soldaten an der Front ersetzen. Das wird auch Feldersatz genannt.
Klang bislang immer sehr theoretisch, nach dem, was man aus der Ukraine sieht. Leider Gottes sehr realistisch, das mit den Toten und Verwundeten. Okay, territoriale Reserve hatten wir, Truppenreserve auch. Fehlt noch eine. Was ist die dritte Kategorie?
Die dritte Kategorie ist die allgemeine Reserve. Dazu zählen alle, die mal bei der Bundeswehr waren.
Wie viel sind das?
Da nennt das Verteidigungsministerium die Zahl rund 900.000, die der sogenannten Dienstleistungsüberwachung unterliegen.
Jetzt nicht durcheinander kriegen. Wir hatten eingangs ja die Zahl 10 Millionen vom Reservistenverbandschef. Das sind ja ganz viele, die jenseits der 65 sind und also rausgeflogen sind eigentlich aus dem System. Was ist das denn jetzt, diese letzte Untergruppe?
Okay, also das ist wirklich versprochen, die letzte Untergruppe für heute, von meiner Seite zumindest. Dienstleistungsüberwachung, das sind Soldatinnen und Soldaten, die mindestens 2 Jahre bei der Bundeswehr waren. Und diese Dienstleistungsüberwachung gilt je Dienstgrad und Status bis zum Alter von 45 bis 65. Und in der Zeit sind die Betroffenen verpflichtet, zum Beispiel der Bundeswehr immer ihre aktuelle Adresse zu schicken, wenn sie zum Beispiel umziehen, damit sie im Notfall zu Übungen und Einsätzen herangezogen werden können. Das machen aber längst nicht alle, heißt es in einer Analyse, die ich dazu gelesen habe, vom German Institute for Defense and Strategic Studies, kurz GIDS. Das ist ein Think Tank des Verteidigungsministeriums. Und da heißt es, es gab eine Marineübung 2021, da sollte eine Reservistenkompanie eben aufgestellt werden zur Bewachung des Marinestützpunkts Kiel. 7.000 wurden damals angeschrieben und nur bei der Hälfte waren die Adressen aktuell. Und die Bundeswehr müsste dann eben für jede Person einzeln die Adresse herausfinden. Das Verteidigungsministerium arbeitet jetzt seit Jahren dran, wie da einerseits technische, andererseits auch juristische Lösungen aussehen können. Zum Beispiel Sammelabfragen bei den Einwohnermeldeämtern, eben auch unterhalb der Schwelle des Spannungs- und Verteidigungsfalls. Und laut GIDS wollte das Verteidigungsministerium bis 2023 überhaupt erstmal die Analyse der Handlungsbedarfe abschließen. Aber nochmal eine Ergänzung, selbst wenn diese Adressen auch vorliegen und die Menschen sich dann tatsächlich schon freiwillig für Reservedienstposten gemeldet haben, dann heißt es nicht, dass die im Krisenfall tatsächlich auch Gewehr bei Fuß sozusagen in der Kaserne stehen. Das zeigt nämlich ein Amtshilfefall von 2020 in Brandenburg. Da haben gut 100 Reservistinnen und Reservisten zur Bekämpfung der afrikanischen Schweinepest Wildschweinkadaver gesucht. Und diese 100 mussten aus 9 verschiedenen Bundesländern zusammengezogen werden. Und das in der GIDS-Analyse heißt es dazu, Zitat, was nach einer gelungenen Aktion im Zusammenwirken mehrerer Heimatschutzkompanien klingt, offenbart vor allem eines, das zuständige Landeskommando Brandenburg war nicht in der Lage, die eigene Heimatschutzkompanie mit ausreichend freiwilligem Personal zu aktivieren und geschlossen in diesen Einsatz zu bringen.
Jetzt hast du, Julia, ja von Reservedienstposten gesprochen. Wie viele gibt es denn eigentlich davon und wie viele davon sind besetzt?
Also es gibt 60.000 Reservedienstposten plus nochmal 30.000 für die sogenannte nicht strukturgebundene Personalreserve. Die machen diese flexiblen Abwesenheitsvertretungen von aktiven Soldatinnen und Soldaten. Und in den vergangenen Jahren gab es allerdings immer nur so rund 30.000 in etwa beorderte Reservisten, die also regelmäßig üben. Und laut der Wehrbeauftragten des Bundestages Eva Högel haben im vergangenen Jahr beispielsweise nur rund 19.000 Reservistinnen und Reservisten geübt. Das Verteidigungsministerium hatte jetzt unlängst die Idee, wie man das Ganze zumindest auf dem Papier besser aussehen lassen kann. Es gibt nämlich seit 2021 die neue Grundbeorderung. Das heißt, ausscheidende Soldatinnen und Soldaten werden für einen Dienstposten eingeplant. Damit steigt ja die Zahl der beorderten Reservistinnen und Reservisten an, weil pro Jahr scheiden so 10.000 bis 15.000 Soldaten aus der Truppe aus und die können eben diese Grundbeorderung dann kriegen.
Also die Bundeswehr plant diese Leute auf Dienstposten, schönes Wort, ein, aber die müssen keine Übung machen, oder? Wenn es jetzt aber mal wirklich um Verteidigungsfähigkeit geht, dann bringt das doch nichts.
Ja, das stimmt. Also die Soldatinnen und Soldaten werden eingeplant, wie du schon gesagt hast, die sind aber nicht verpflichtet, Übungen zu machen. Und wenn du sagst, bringt das überhaupt was zur tatsächlichen Verteidigungsfähigkeit, da stimme ich zu, das bringt nichts. Und ich habe auch mal beim Verteidigungsministerium nachgefragt, führen sie denn zum Beispiel getrennte Verzeichnisse von Reservistinnen und Reservisten mit regelmäßigen Übungen und solchen ohne? Die Frage wurde mir nicht beantwortet. Und nach dem, was mir verschiedene Stabsoffiziere erzählt haben, die damit in unterschiedlichen Abteilungen und Einheiten beschäftigt sind, hat bisher auch nur ein verschwindend geringer Anteil von diesen neuen Grundbeorderten geübt. Zumal, und das ist noch ein zweiter Punkt, es auch an Großgerät fehle, also sowas wie Panzer, Artillerie und so weiter zum Üben. Das müssten sich die Reservisten eben immer ausleihen bei aktiven Verbänden. Das sei ein irrer Aufwand und auch sehr schlecht für die Motivation. Und es ist halt so, dass das Geld erst für die aktive Truppe ausgegeben wird und die Reserve dann eben zuletzt kommt. Und es gibt da eine Kritik auch zum Beispiel von Brigadegeneral Uwe Nerger, den habe ich interviewt. Das ist der Kommandeur des Landeskommandos Mecklenburg-Vorpommern. Der ist also zuständig für die territoriale Reserve. Und er beklagt, dass seine Heimatschutzkompanien bisher zum Beispiel noch nicht mal von diesen Grundbeorderungen welche abbekommen haben, weil die in erster Linie an die Truppenreserve erstmal gehen würden. Es gibt also auch nochmal eine Konkurrenz innerhalb der Bundeswehr für die territoriale Reserve. Die Verstärkung für die Front scheint da wichtiger zu sein als die, die daheim sind.
Aber hat es zumindest in der Vergangenheit nicht auch alle möglichen Programme gegeben, um gerade diesen Heimatschutz vor allem für jüngere Leute attraktiver zu machen?
Ja, da gibt es zum Beispiel das sogenannte Jahr für Deutschland. Das ist eine Variante des Freiwilligen Wehrdienstes. Der kann dann in der territorialen Reserve abgeleistet werden. Aber Nerger sagt, er hat davon nicht profitiert.
Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern, wir haben keine Leute, die das gerne machen wollen. Das kann man gut finden oder doof finden, aber ich kann es nicht ändern. Wir werben und werben und werben. Ich habe einen einzigen in der letzten Zeit gewonnen und mit dem duze ich mich, weil wir uns so gut verstehen, weil ich hege und pflege den.
Ja, und dann gibt es eben noch das schon erwähnte Programm Ausbildung Ungedienter. Das findet Nerger super, das seien hochmotivierte Leute, die da kommen, aber bisher eben auch nur wenige, und zwar bisher 50. Und von seinen 360 Dienstposten, die er in seinen 3 Heimatschutzkompanien hat, sind bisher eben nur knapp 170 besetzt. Zweites und wichtigstes Problem bei den Grundbeorderungen, wir haben es eben schon angesprochen, diese Reserveübungen bleiben für diese Leute eben absolut freiwillig. Und das ist ja der springende Punkt. Also im Spannungs- und Verteidigungsfall soll nämlich die Reserve nach 180 Tagen voll einsatzbereit sein. Also da müssen die Personen erstmal gefunden werden. Wir erinnern uns, die haben nicht immer die Adresse aktualisiert, müssen informiert werden, die müssen Ausrüstung bekommen und deren Ausbildung muss aufgefrischt werden. Und das während im Spannungsverteidigungsfall wahrscheinlich ein Großteil der aktiven Truppe mit ihrem eigentlichen Job beschäftigt ist und wahrscheinlich auch schon irgendwo außer Landes ist, im Baltikum oder so. Und wenn man sich diese Abläufe jetzt mal anschaut und auch das Ziel, dann merkt man schon, dass das kaum gehen wird.
Jetzt hast du gesagt, 60.000 Dienstposten sind in der Bundeswehrstruktur für Reservisten vorgesehen. Für den Heimatschutz und diese nicht aktiven Truppenteile, die zum Beispiel gefallene Soldaten ersetzen sollen. 60.000, reicht das?
Ich kann da mal ein paar Zahlen zum Vergleich nennen. 1990 zum Beispiel hatten die westdeutschen Streitkräfte einen Verteidigungsumfang von 1,3 Millionen Soldaten. Da waren etwa 800.000 von beorderte Reservistinnen und Reservisten. Und das ist halt 13 Mal mehr, als jetzt eingeplant ist. Und wenn wir nochmal auf diese GIDS-Analyse zurückkommen, laut der rechnet der Sanitätsdienst der Bundeswehr bei einem hochintensiven Gefecht allein für das Heer mit 1.600 Toten und Verletzten pro Tag. 1.600 pro Tag. Und im Vergleich dazu mal, seit Bestehen der Bundeswehr sind insgesamt 37 Soldaten in Gefechten gestorben zum Vergleich. Also das sind ganz andere Zahlen.
Ja, und das sind schreckliche Zahlen. 1.600 Tote und Verletzte pro Tag, das ist für uns kaum vorstellbar. Was sagt denn jetzt das Verteidigungsministerium dazu? Ganz kalt gefragt, inwieweit bei solchen Verlustraten 60.000 Reservisten überhaupt Sinn machen?
Also das Verteidigungsministerium weist darauf hin, dass zu diesen 60.000 Reservistinnen und Reservisten noch 40.000 aktive Soldatinnen dann dazukommen würden. Aus der sogenannten militärischen Grundorganisation würden die dann abgezogen. Damit sind die Ausbildungseinrichtungen des Heeres und auch das Amt für Heeresentwicklung gemeint. Und damit werde dann der Aufwuchs der Bundeswehr gewährleistet, schreibt das Ministerium, und die Einsatzbereitschaft verstärkt. Die Durchhaltefähigkeit wird unter anderem mit dem Ziel erhöht, um Zeit für die Einberufung und Ausbildung und gegebenenfalls weitere Potenziale der Reserve, die zur Verfügung stehen, zu gewinnen. Ja, so viel kann man jetzt mitnehmen vom Verteidigungsministerium. Und was die territoriale Reserve angeht, da sagt General Nerger für seinen Bereich in Mecklenburg-Vorpommern in Bezug auf diese angestrebten 360 Reservistinnen und Reservisten für seine Heimatschutzkompanien.
Und jetzt gucke ich mir an, wofür brauche ich das? Auch da verrate ich ja keine Geheimnisse. Was habe ich an verteidigungswichtiger Infrastruktur? Und was habe ich an Aufgaben im Rahmen der Drehscheibe Deutschland? Was habe ich zu leisten? Dann gucke ich, ob das Personal, ob das ausreicht. Und da komme ich zum Ergebnis, dass ich sage, momentan möchte ich nicht mehr Aufträge haben.
Zumal bei den 170 Leuten, die Nerger momentan hat, auch noch, schätzt er, rund ein Drittel parallel noch beschäftigt sind in ihrer Freizeit bei Feuerwehr, Polizei oder aus Landratsämtern kommen. Das heißt, die würden dann im Krisenfall auch gar nicht vorhanden sein, weil die eben bei der Reserve, weil die eben bei der Feuerwehr zum Beispiel sind. Das sei übrigens ein Thema, was für die Reserve im Sanitätsdienst noch viel dramatischer sei, hat mir der General gesagt, weil da die Mehrheit sogar beim Deutschen Roten Kreuz sei. Und ich habe ihn mal gefragt, wenn es jetzt wirklich um Verteidigungsfähigkeit geht und nicht nur um irgendwelche Zahlen auf dem Papier, müsste sich die Bundeswehr da nicht mal ehrlich machen, was das angeht und zum Beispiel auch mal solche Kaltstartübungen machen. Und Nerger hat mir dazu gesagt, wir müssen uns in jeder Phase ehrlich machen.
Das, was wir nicht üben, das können wir auch nicht. Und ich bin groß geworden in einer Phase, in der wir die sogenannten NATO-Alarm hatten. Bin morgens also fröhlich pfeifend rein und habe noch gesagt, so, heute Abend um 19 Uhr können wir meinetwegen grillen gehen. So, dann kam ich in die Kaserne rein um 10 Uhr, war NATO-Alarm, da war nichts mehr mit Grillen. Und dann sind wir ausgerückt und dann waren wir 2, 3, 4 Tage oder manchmal auch nur 2, 3 Stunden waren wir unterwegs. Und dort wurde in der Tat geguckt, und das ging auch in den Bereich der Reserve rein, wenn ich rufe, was passiert. Und da muss man sich ehrlich machen. Und mein Punkt ist, man muss es bis zum Ende mal durchziehen. Ja, das mehr will ich dazu nicht sagen. Man muss es einfach mal durchziehen. Es hilft nicht, dass wir uns versichern, dass es schon klappen wird.
Puh, ein ehrlicher General, das muss man ihm lassen. Also mal zusammengefasst, Julia, die Bundeswehr kriegt nicht genügend Freiwillige, die regelmäßig üben wollen. Jetzt fragen wir ja auch immer gerne nach Lösungen. Fällt dir da was ein?
Ja, also das Ziel des Verteidigungsministeriums ist, bis 2031 diese 60.000 Reservedienstposten besetzt zu haben mit einsatzbereiten Reservistinnen und Reservisten und materiell voll ausgestattet und Menschen, die eben regelmäßige Übungszyklen durchlaufen haben und einsatzbereit sind. Ich habe drei Punkte dazu. Zum einen muss das Einstellungsverfahren für die, die jetzt schon wollen, deutlich verschlankt werden. Da hat nämlich die Wehrbeauftragte des Bundestages in ihrem aktuellen Jahresbericht geschrieben, dass es zum Beispiel für Sanitätsoffizierinnen und Offiziere der Reserve von der Bewerbung bis zur Einstellung durchschnittlich mehr als 11 Monate gedauert hat. Das ist schon wirklich einfach viel zu lange. Zweitens, die militärischen Verantwortlichen dürfen sich schneller entscheiden, was zum Beispiel die Regelung, Ausbildung zum Herstellen und Halten der Einsatzbereitschaft der Ergänzungstruppenteile der Streitkräfte angeht. Das ist so eine Bundeswehrregelung, was sollen die Reservisten also können, wie sollen die ausgebildet werden, die dann an die Front geschickt werden. Und da gab es 2020 schon eine Ansage dazu vom Beauftragten für Reservistenangelegenheiten der Bundeswehr. Das ist Generalleutnant Markus Laubenthal. Und er hat gesagt, diese Regelung, wie die ausgebildet werden sollen, die soll bitte bis Ende 2021 fertig sein. Das haben Ministerium und Heer nicht geschafft. Die nächste Ansage von Laubenthal war dann, okay, dann macht's bitte bis 2023 fertig. Laut Verteidigungsministerium ist diese Regelung aber immer noch nicht in Kraft. Und die sagen, das liegt daran, dass sich die Lage einfach ständig ändere. Und Zitat, aktuelle Entwicklungen in der Struktur der Streitkräfte und der Reserve sollten eben in dieser Vorschrift berücksichtigt werden. Und da wäre also mein zweiter Punkt hier, darf die militärische Führung mal deutlich schneller für Klarheit sorgen, weil die Lage wird sich weiterhin immer weiter ändern. Das kann kein Argument sein. Drittens, verpflichtende Reserveübungen. Wir haben ja keinen Mangel an Reservisten, das haben wir ja gehört. Es gibt ja über 900.000, von denen üben nur zu wenige. Und jetzt könnte man sagen, okay, die wenigsten 40- bis 50-Jährigen werden wahrscheinlich beim KSK eingesetzt werden, als Kommandosoldatin-Soldat. Aber es gibt ja trotzdem genug zu tun in der Bundeswehr, was auch diese Leute können. Also von Erbsensuppe kochen über Feldpost sortieren, Ersatzteile zählen und bestellen, Patrouille laufen am Hafen. Das kann man auch mit 40, 50. Ja. Deswegen fordert unter anderem auch eine Analyse der Stiftung Wissenschaft und Politik zunächst mal für 10 Jahre wieder so eine verpflichtende Reserve einzuführen. Mit einem erstens aktuell, mit einem aktualisierten Verzeichnis, also wo wohnen die überhaupt, und auch regelmäßigen Übungen. Und das sei, so sagt die Stiftung Wissenschaft und Politik, Zitat, eine bessere Nutzung vorhandener Personalreserven. Und da muss man sagen, das Soldatengesetz ermöglicht das nach wie vor, jetzt auch nach Aussetzung der Wehrpflicht immer noch, solche verpflichtenden Übungen. Die Arbeitgeber müssen die Reservistinnen und Reservisten auch freistellen. Das wird geregelt im sogenannten Arbeitsplatzschutzgesetz. Für bis zu 6 Wochen im Jahr für freiwillige Wehrübungen dürfen also Reservisten nicht gekündigt werden. Und hier liegt also wirklich ein großes Potenzial, wenn der politische Wille da ist.
Das ist das eine, aber aus Sicht der Reservisten geht es natürlich auch um Geld. Die Reservisten kriegen ja vom Staat den Lohn ersetzt. Also es gibt Geld für Lohnausfälle, während sie in Übung sind. Wie ist da die Lage?
Ja, das sind die sogenannten einkommenssichernden Leistungen, Zahlen dazu. Im vergangenen Jahr haben ja rund 19.000 Reservisten, Reservistinnen geübt. Und laut Verteidigungsministerium haben die dafür rund 100 Millionen Euro bekommen. Das heißt, wenn 100.000 Reservistinnen und Reservisten üben würden, dann wären das 500 Millionen Euro. Und im Verteidigungsministerium wird diese Option, verpflichtende Übungen, auch geprüft zumindest, teilt eine Sprecherin auf Anfrage mit. Zitat, mit dem Blick auf die Erhöhung der Verteidigungsfähigkeit und Kriegstüchtigkeit werden in der gesamten Bundeswehr bisher festgelegte Rahmenbedingungen, Verfahren und Prozesse einer umfassenden Überprüfung unterzogen.
Und jetzt ziehen wir mal einen ganz dicken Strich drunter, Julia. Dein Eindruck nach der Recherche, wo stehen wir? Bei 0 oder vielleicht gerade bei 0,5?
Wo endet die Skala, Carsten?
Bei 10, sagen wir mal 10.
Bei 10. Ich würde mal sagen, wir stehen bei, das ist natürlich jetzt eine sehr subjektive Einschätzung, ja, wir stehen bei 4,5,
okay,
weil wir haben von den Regelungen her, von den Gesetzen her, dass zum Beispiel verpflichtende Übungen möglich sind, dass wir 900.000 Reservisten, Reservistinnen haben. Da ist schon ganz viel da. Ich sehe allerdings ein großes Problem eben beim politischen Willen. Also ist die Bundesregierung wirklich bereit, in dem Fall ja Unternehmen ein Stück weit auf den Schlips zu treten und zu sagen, eure Angestellten müssen jetzt Reserveübungen machen, weg ist die Freiwilligkeit. Da habe ich noch große Fragezeichen, inwieweit das wirklich kommen wird.
Und das heißt, wir bleiben am Thema. Auf jeden Fall. Dankeschön, Julia.
Danke, Carsten.
Und ein Hinweis noch für euch, für Sie. Das ganze Interview mit Brigadegeneral Uwe Nerger, das gibt's verlinkt bei uns in den Shownotes.
Das ist es von uns. Wir wünschen jetzt ein schönes Wochenende und wir hören uns alle am Dienstag wieder. Und bis dahin freuen wir uns über Kritik, über Anregungen oder auch Lob. Bitte alles per Mail an streitkräfte@ndr.de. Es verabschieden sich Carsten Schmiester und Anna Engelke.
ARD. Die Europawahl 2024 steht quasi vor der Tür. Zeit, mal bei unseren Nachbarinnen und Nachbarn anzuklopfen. 450 Millionen Gesichter und Geschichten aus 27 Ländern. Und ein paar dieser Geschichten wollen wir euch erzählen. Ich bin Hannes Kunz. Und in jeder Folge von 27, der Podcast zur Europawahl, stelle ich euch jemanden aus einem EU-Land vor. Und ich erzähle seine oder ihre persönliche Geschichte. Gemeinsam mit den Korrespondentinnen und Korrespondenten der ARD-Studios schauen wir uns dann die Hintergründe dieser Geschichte an und wir zeigen euch, warum sie uns im Endeffekt alle betrifft. 27, der Podcast zur Europawahl, in der ARD-Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt.